24 Mal Weihnachten neu erleben. Ich möchte heute einsteigen mit einem kleinen Quiz mit euch. Mal gucken, ob das klappt. Jawohl. Das Thema, die ganze Geschichte heute. Es geht darum, wie gut kennt ihr euch mit Fernsehserien aus. In der Serie 24 ist der Hauptdarsteller Jack Bauer ständig unter Zeitdruck. Wie viel Zeit hat Jack Bauer, um in einer Staffel 24 die Welt zu retten? Jetzt seid ihr gefragt. 24 Tage, 24 Stunden, unterschiedlich je nach Staffel. So, wer ist für das Erste? Bitte Hand heben. Wer ist für das Zweite? Wer ist für das Dritte? Die Mehrheit war für das Zweite. Mal gucken, was es war. Das Zweite ist richtig. 24 Stunden. Nächste Frage. Eine der erfolgreichsten Serien überhaupt war die 1994 gestartete Serie Friends. Fast jeder hat die Serie schon einmal gesehen. Aber wie viele Freunde sind die Friends eigentlich? Wer ist für 5? Wer ist für 6? Wer ist für 8? Keiner? Richtig ist 6. Knapp daneben ist auch vorbei, ja genau. Frage 3. Der Tatort ist die langlebigste und mit teils über 10 Millionen Zuschauern bei der Erstausstrahlung beliebteste Krimireihe im deutschsprachigen Raum. Ein echter Dauerbrenner. Aber in welchem Jahr wurde der erste Tatort ausgestrahlt? Wer ist für 70? Oder gehen viele Hände hoch? Wer ist für 80? Also 1980. Und wer ist für 1990? Ja, richtig ist natürlich 1970. Gibt es so lange, wie ich mich erinnern kann fast. Frage 4. Der erste Tatort hieß damals Taxi nach Leipzig. Aber aus welcher Stadt kamen die Ermittler in dieser Folge? Das brauche ich nicht mehr fragen. Hamburg ist richtig. Das sind die echten Tatort-Fans. 5. Frage. Seit 1978 treibt der übergewichtige Kater Garfield sein Unwesen in Comicheften und im Fernsehen. Was ist das eigentliche Lieblingsgericht von Garfield? Wer ist für Pizza? Wer ist für Torte? Wer ist für Lasagne? Lasagne ist es. Ja, ist beides italienisch, ne? Ich liege gar nicht so weit weg. Manche große Schauspielkarriere nahm schon in einem amerikanischen Krankenhaus ihren Anfang. Welcher heutige Star war einer der Ärzte in der Serie Emergency Room? Emergency, yes. Room. George Clooney, wer ist für ihn? Ja, sind ein paar. Richard Gere, meint auch einer. Mel Gibson. George Clooney war es. 7. Frage. Mit seinen insgesamt 8 Staffeln hat der Fantasy-Blockbuster Game of Thrones im Verlauf der Jahre viele Rekorde gebrochen. Aber um was wird in der Serie Game of Thrones eigentlich gekämpft? Wer ist für den eisernen Thron? Das sind ein paar. Wer ist für den goldenen Thron? Den will keiner. Und das silberne Zepter? Das möchte auch jemand haben. Der eiserne Thron ist es. In der Serie How I Met Your Mother erzählt die Hauptfigur Ted Mosby, wie er die Mutter seiner Kinder kennengelernt hat. Aber wie heißt die sagenumwobene Mutter denn? Elisabeth, Robin, Tracy. Wer ist für Elisabeth? Großes Zögern für Robin. Es waren jetzt ein paar Hände. Tracy. Dafür entscheiden sich mehr. Tracy ist richtig. 9. Frage. Die spanische Erfolgsserie Haus des Geldes ging im April 2020 in die 4. Runde. Mit welchem Problem werden die Räuber rund um den Professor konfrontiert, wenn sie sich in der Bank von Spanien verschanzt haben? Es sind sogar 4 Auswahlen. Eine Geisel kann sich befreien. Meint jemand, das ist es? Der Professor wendet sich gegen sein Team. Ja, da meldet sich jemand. Die Polizei stürmt direkt das Gebäude. Denkt auch jemand, die Funkverbindung kann nicht hergestellt werden. Ja, so ein paar einzelne. Die eine Geisel kann sich befreien, ist das Problem. 6. Frage. Wenn überhaupt, pflegen die Protagonisten aus The Big Bang Theory einen besonderen Humor. Welches Wort verwendet Sheldon, wenn er einen Witz gemacht hat? Heureka, Bazinga, Caramba, Gotcha. Wer ist für Heureka? Bazinga? Ja, ein paar mehr. Caramba und Gotcha. Bazinga ist richtig. Ich weiß nicht, als ich das Quiz gelesen habe, ich konnte ganz wenige Fragen beantworten. Ganz ehrlich gesagt, manche Serientitel haben mir nicht mal was gesagt. So ist das nun mal im Leben. Aber wie so eine Serie. Wenn wir sagen, 24 Mal Weihnachten neu erleben und heute ist ja die ganze Geschichte, dann ist Weihnachten letztlich nur eine einzige Episode aus Gottes Geschichte mit uns Menschen. Und so wie in diesem Quiz Momentaufnahmen aus TV-Serien mal so abgefragt haben, muss man sagen, selbst wenn ich eine Serie kenne, heißt ja nicht unbedingt, dass ich diese Folge kenne und mich an den Moment erinnere, um den es gerade geht. Und umgekehrt, wenn ich diese Frage für mich ganz klar war, dass Garfield Lasagne ist, ich habe übrigens dummerweise auf Pizza getippt, obwohl ich es auch hätte besser wissen können, man liegt nicht immer richtig. Und selbst wenn ich das eine weiß, weiß ich deswegen nicht, worum es in der ganzen Geschichte geht. Nicht unbedingt. Weihnachten ist auch nur eine Momentaufnahme, nur eine Szene in Gottes Geschichte mit uns Menschen, wenn auch eine ganz entscheidende und für die gesamte Geschichte unverzichtbare Szene, um alles verstehen zu können. Aber darum ist wichtig, dass wir die ganze Geschichte kennen. Nicht nur eine Episode oder eine Szene daraus. Und es reicht auch nicht, nur Fragmente der Bibel zu kennen, um zu wissen, worum es geht. Bevor ich weitermache, will ich nochmal beten. Herr Jesus, ich danke dir für, dass dein Wort uns eine ganz lange Geschichte erzählt. Mit einem Anfang, der viele tausend Jahre vor uns liegt und einem Ende, das wir noch nicht kennen. Aber wir wissen, dass du da bist. Wir wissen, dass du auch hier bist. Und wir wissen, dass du, unser Gott, zu uns reden möchtest. Und ich bitte dich, nimm du uns hinein in deine Sicht. Lass uns entdecken, wie wir Teil dieser deiner Geschichte sind. Und segne unser Reden und Hören. Amen. Wenn man jetzt sich bewusst macht, dass Weihnachten ja letztlich nur eine Momentaufnahme ist, nur eine einzige Szene dieser Geschichte, dann ist die Frage, wie geht eigentlich die ganze Geschichte? Worum ging es damals eigentlich wirklich? Was ist tatsächlich wirklich passiert? Und was hat eigentlich dieses Weihnachten von damals mit dem Weihnachten noch zu tun oder gemeinsam, wie wir es heute feiern? Was ist noch identisch mit dem Original? Ihr kennt sicher alle dieses nette Spiel Stille Post. Können wir jetzt heute leider nicht machen. Mich jetzt gereizt, das mal zu machen, aber das dürfen wir jetzt nicht. Aber wenn es so ein Wort, einen Satz gibt und der dann durch 50, 60, 70, weiß nicht, wie Leute sind, Leute geht, das Ende ist spannend. Man weiß nie so richtig, was bei rauskommt. Selbst wenn alle sich bemühen, das, was sie gehört haben, eins zu eins weiterzugeben, es verändert sich. Und ich weiß selbst, wenn man so in der Reihe sitzt, kriegt man irgendwas gesagt, es ergibt keinen Sinn. Und das, was man versteht, oder einem mehr Sinn gibt, sagt man weiter. Und dann gibt es auch noch welche, die mutwillig sagen, ich gebe jetzt was anderes weiter, und dann kommt ganz was anderes bei raus. Ist mal spannend, was kommt am Ende raus? Selbst bei bester Absicht ist man schnell bei Verfälschungen. Und vielleicht hat sich auch in die Weihnachtsgeschichte und wie wir uns Weihnachten vorstellen, so manche Verfälschung eingeschlichen. Was ist eigentlich aus Weihnachten geworden? Dieses Bild ist nicht neu, ich kenne es sehr lange, aber es charakterisiert für mich ein Stückweise Weihnachten. Alle feiern Weihnachten, man ist dieses Jahr wahrscheinlich nicht ganz so wegen Corona, macht das Einkaufen ja nicht so viel Spaß und man darf nicht mit so vielen feiern, wird vielleicht nicht so viel verschenken, aber das symbolisiert für mich, man ist so mit Weihnachten beschäftigt, dass man da für Maria und Josef, die am Rand dieses Einkaufstrubels stehen, überhaupt keinen Blick hat. Worum geht es an Weihnachten? Wer hat bei seinen Weihnachtsvorbereitungen, sei es Plätzchen backen, Geschenke kaufen, Weihnachtsessen planen, Besuche organisieren, wer hat bei dem wirklich Jesus vor Augen? Michael hat am Anfang gesagt, Advent kam für mich so völlig überraschend. Mir ging es stückweise auch so, als er sein Programm rumgeschickt hat und den ersten Advent mit 5 oder 6 Ausrufezeichen, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, vermerkt, dachte ich, ja, stimmt, erster Advent ist ja auch noch. Worum geht es, wenn wir Weihnachten feiern? Und selbst wenn wir das vor Augen haben, was an Weihnachten passiert ist, bleibt immer noch die spannende Frage, was davon ist wirklich biblisch? Was ist Gottes Geschichte? Und was sind Traditionen, die sich dazu gemischt haben, die durchaus schön sein können? Aber wo hat sich das vermischt? Was sind nur noch Gewohnheiten, die für uns untrennbar mit Weihnachten verbunden sind? Wir wollen zurück zu dem Eigentlichen von Weihnachten kommen, aber was ist das Eigentliche? Das Eigentliche finden wir nur in Gottes Wort, in der Bibel. Sie erzählt uns Gottes Geschichte mit uns. Mehr noch, die Bibel ist unsere Geschichte und wir sind Teil dieser Geschichte. In der Bibel finden wir uns wieder. Hier begegnet uns der Schöpfer im Originalton. Und Weihnachten ist davon eine ganz kleine Episode. Und wer nur Weihnachten kennt, hat letztlich keine Ahnung von der ganzen Geschichte. Das ist wie bei einer TV-Serie. Ich gucke auch so manche Krimiserien ganz gerne. Aber wenn man dann nur eine Serie, so eine Episode mal gesehen hat, man kennt nicht viel von der Geschichte. Je mehr Episoden man sieht, umso mehr lernt man die Charaktere kennen, merkt manchen Humor und auch manche Fragestellungen, kommt der Sache etwas näher. Und wenn ich die ganze Serie gesehen habe, dann weiß ich einigermaßen Bescheid. Und so interessanter wird es auch, je mehr man sich hinein vertieft. Wenn ich nur eine Serie immer gucke, ich kriege keinen Durchblick. Mit der Bibel ist es ähnlich. Je mehr du über die Bibel weißt, umso interessanter wird sie, weil du immer mehr Details aus Gottes Sicht und aus Gottes Geschichte mit dir verstehen lernst. Die Bibel ist deine Geschichte mit Gott. Und heute geht es darum, dass wir Anfang und Ende dieser Geschichte abstecken werden. Wir sehen zunächst nochmal auf den Start der Geschichte. Danach wird es einen Spoiler-Alarm geben. Und am Schluss werden wir etwas von unserer Rolle in, ich möchte es mal so sagen, Gottes Reality-Show mit uns erfahren. Der Start der Serie, der Start der Geschichte. Keine Angst, wenn ich jetzt die ganze Geschichte erzählen wollte, ich habe eben so eine Bemerkung schon gemacht, dann würden wir wahrscheinlich bis nächsten Sonntag durchgehend hier sitzen können und wären immer noch nicht fertig. Es wird nur ein paar Episoden geben. Ich möchte aus 1. Mose 1, 27 bis 29 euch vorlesen. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer Speise. Und ich will Feindschaft setzen, kommt nachher. Hier erfahren wir in diesen Versen, in diesen kurzen Episode erfahren wir, wer ich bin, warum es mich gibt, warum es dich gibt. Da steht drin, Gott erschuf dich und mich als seinesgleichen. Nach seinem Ebenbild. Und er wollte, dass du und ich Repräsentanten Gottes in seiner Schöpfung sind. Wir sind Spiegelbilder Gottes, die Krone der Schöpfung. Ich erfahre, warum es mich gibt, nämlich Gott möchte mit mir leben. Er hat mich geschaffen, weil er mit mir leben will. Er hat dich geschaffen, weil er mit dir leben will. Und er liebt seine Menschen, gibt ihnen eine ganz große Würde. Seine ganze Schöpfung vertraut er ihm an. Liebe und Würde bedeuten Freiheit. Und Gott gibt uns auch Freiheit, denn Gott zwingt keinen zu diesem paradiesischen Leben. Und darum gab es in diesem Paradiesgarten zwei verbotene Bäume. Der eine, von dem heißt es die Erkenntnis von Gut und Böse, und vom anderen des ewigen Lebens. Ich kann es nur skizzieren, da steckt unglaublich viel drin. Aber zu dieser Freiheit, die Gott seinen Geschöpfen gibt, gehört immer eine Alternative. Es ist kein goldener Käfig, in den Gott uns Menschen einsperrt. Er macht keine Vorschriften und sagt, du musst immer so leben, wie ich es will. Ich möchte mit dir leben, aber wenn du nicht willst. Und so gehört zu dieser Freiheit die Alternative. Und wir lesen, dass Satan getarnt als harmloses Kriechtier auftaucht. Und es heißt aber, die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Suffisant, wie sie ankommt. Bis heute. Nie direkt gegen Gott, aber sollte das wirklich alles so stimmen? Die Fakten sind, Gott wirbt um die Liebe seiner Menschen. Und der Mensch möchte mehr als Gott. Wir kennen die Geschichte, Eva und Adam erwählen die Freiheit von Gott, glauben der Schlange mehr als Gott, machen damit die Schlange zu dem, dem sie mehr vertrauen, mehr glauben als Gott. Die Folge, sie wachen auf als Sklaven der Sünde in einer Welt, die plötzlich so ganz anders ist, wie sie sein sollte. Der Hammer dieser Geschichte, Gott scheint das Ganze überhaupt nicht zu überraschen. Denn als er zu seinen Menschen kommt und sie zur Verantwortung zieht, sie fragt, darauf anspricht, was sie gemacht haben, da heißt es, ich will Feindschaft setzen im letzten Gerichtswort zwischen dir, sagt er also zur Schlange, zu Satan und der Frau und zwischen deinen Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. 1. Mose 3, Vers 15. Ganz am Anfang der Bibel sagt Gott hier etwas, nämlich die Frau wird einen Nachkommen haben, der wird der Schlange den Kopf zertreten, der wird die Sünde besiegen, heißt das. Und die Schlange wird ihm in die Ferse stechen, das heißt, er wird sterben. Jetzt sind wir bei Weihnachten. Da wird Jesus geboren. Und dann kommt Ostern dazu, die andere Episode. Als Jesus stirbt und aufersteht und damit der Schlange den Kopf zertritt. Also mich haut es immer wieder um, dass Gott das von vornherein wusste. Er sagte, wenn ich den Menschen die Freiheit gebe, die missbrauchen die. Aber ich weiß, wie es weitergeht. Gott spricht hier schon zwei Ereignisse an, die erst tausende Jahre später sich ereignen werden, als eben die Jungfrau Maria Jesus zur Welt bringt und Jesus das Böse besiegt. Und das alles beschreiben nun im Alten Testament ganz verschiedene Propheten in völlig unterschiedlichen Gegenden, zu völlig unterschiedlichen Zeiten, über völlig verschiedene Jahrhunderte. Immer wieder kommt so ein Blitzlicht, das genau das beschreibt, was Jesus mal machen wird. Wo Gott immer wieder sagt, die Geschichte geht weiter. So wenn ich mit dem Zug fahre, aus dem Fenster gucke, ah ja, jetzt bin ich da, können wir in der Bibel lesen, entdecken, wie Gott sagt, das und das kommt. Bis dann in der Weihnachtsgeschichte das alles eintritt. Weihnachten ist heute auch schon wieder 2000 Jahre her. Und keiner weiß, wie viel Zeit Gott sich noch lässt, bis der Rest seiner Geschichte auch eintreffen wird. Aber wie es ausgehen wird, und jetzt komme ich zum zweiten, zum Spoiler-Alarm, das sagt er uns schon. Spoiler ist übrigens, wenn man Wikipedia nachschlägt, heißt das so, die Definition kommt von Englisch zu spoil, verderben, ist eine Information, die wesentliche Handlungselemente zusammenfasst und dadurch geeignet ist, den Genuss am vollständigen Werk bzw. dessen Ausgang zu verderben. Also Spoiler-Alarm, ich habe auch erstmal, die Kinder fingen glaube ich zuerst damit an, bis ich es kapiert habe, was das heißt. Das heißt, nur das Ende wird von weggenommen. Also wenn ich einen spannenden Film gucke und mir jemand das Ende verrät, ist es Käse meistens. Das heißt Spoiler-Alarm. Aber ich habe mir so gedacht, wie wir die Bibel lesen. Wir lesen meistens vom Ende her. Alle Geschichten, die wir kennen, wir wissen ja, wie es ausgeht. Nicht so schlimm davor. Aber die Geschichte ist live und in der Bibel sagt uns Gott auch, wie es mit dieser Welt, mit unserer Geschichte ausgehen wird. Jetzt machen wir einen Sprung in die Offenbarung. Wer sich damit näher beschäftigen möchte, kann sich die Predigt von Joachim nochmal anhören. Er hat vor ein paar Wochen erst über diesen Text gepredigt. Da heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann, die Gemeinde als Braut, der Bräutigam als Jesus. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Wörtlich heißt es das Zelt Gottes. Ein ganz starker Ausdruck von Nähe. Gott möchte wieder mit seinen Menschen und wird wieder mit seinen Menschen ganz eng zusammen sein. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Gott beschreibt auch das Ende der Geschichte. Ich denke an so manche Fernsehserien, die laufen sich tot, die enden erst dann, wenn gar nicht mehr genug Zuschauer gibt, die das gerne ansehen wollen oder wenn das Geld ausgeht oder wenn den Autoren die Ideen ausgehen. Gottes Geschichte ist irgendwie völlig anders. Er ist der Autor, er bestimmt das Drehbuch, er kennt alle Episoden, alle Folgen und er kennt auch schon das Ende. Und hier am Ende spricht er von einem doppelten Ausgang. Die einen werden wieder in der Gemeinschaft mit ihm sein, die das möchten, die Jesus zum Herrn angenommen haben. Wir haben vorhin drei Zeugnisse gehört, wie das gehen kann. Die gehören wieder zu, die dürfen wieder bei ihm sein für alle Zeiten. Sie haben ihr Leben genutzt, um mit Jesus und durch Jesus Frieden mit Gott zu schließen und haben dieses ewige Leben. Bei den anderen, so hart es klingt, akzeptiert Gott aber auch die Entscheidung, dass sie nicht wollten. Mit all den Folgen, die es hat. Und wenn man sich vorstellt, dass es gar nichts Gutes mehr gibt, wenn jeder machen kann, was er will, dann ist man von der Vorstellung einer Hölle gar nicht mehr weit weg. Die einen bekommen ihre Tränen vom Schöpfer höchstpersönlich abgetrocknet, die anderen bleiben an dem Ort ihrer selbstgewählten Sinnlosigkeit, was die Bibel als Hölle, als Ort unendlicher Qualen beschreibt. Aber Gott sagt, ich bleibe meinem Wort treu. Wer mit mir leben will und wer Jesus zum Herrn seines Lebens gemacht hat, darf zurück in diese Gemeinschaft mit Gott. Und die beginnt im Moment, wo ich mein Leben Jesus übergebe. Das ist der Moment, wo diese Gemeinschaft mit Gott, die Bibel nennt es auch das ewige Leben, beginnt. Wer seine Freiheit von Gott behalten will, wird auch und muss auch diese selbstgewählte Gottlosigkeit für immer behalten. Und gleichzeitig wird das der Tag sein, in dem Gott Gerechtigkeit schaffen wird. Dann wird wirklich alles Unrecht aus allen Zeiten auf den Tisch kommen. Und wie immer Gott es auch tun wird, er wird dann für eine vollkommene Gerechtigkeit sorgen. Puh, jetzt haben wir einen ziemlichen Zeitraffer hingelegt. Am Anfang und Ende der Geschichte kurz skizziert. Und wie leben, wo leben wir eigentlich? Ich glaube, wir leben so in der zweiten Hälfte dieser Geschichte. Vielleicht kann man es als Staffeln bezeichnen. Die erste Staffel, das Alte Testament, Gottes Geschichte mit Israel. Und die zweite Staffel, das Neue Testament, Gottes Geschichte mit den Jüngern Jesus. Und die Zeitenwende, wie wir es auch manchmal nennen, ist Weihnachten. Dann wird Jesus geboren. Dann erfüllt sich das Alte Testament. Die erste Staffel, kann man sagen, kommt zum Abschluss. Und es beginnt die zweite, die neue Staffel. Es beginnt die Geschichte Gottes mit uns. Es ist unglaublich faszinierend, wenn wir überlegen, dass tatsächlich die Sterne Auffälligkeiten gezeigt haben, als Jesus geboren wurde. Das ganze Universum. Er ist der Herr. Und ohne diese heilige Nacht gäbe es kein neues Testament, keine zweite Staffel, gäbe keinen Christus, es gäbe keine Vergebung, es gäbe keine Gemeinde. Und wir sind heute live dabei, mittendrin in dieser Geschichte Gottes. Und Gottes Geschichte ist vielleicht sowas wie eine Reality-Show, nur viel, viel besser. Denn es ist keine Show, es ist das wahre Leben, das wir leben. Und in dieser Geschichte und was auch Jesus schon vorausgesagt hat, wo er gesagt hat, was kommen wird, gehören zum Beispiel Seuchen. Sagt Jesus, gehört, sind die Episoden. Das letzte haben wir vorhin gelesen, wenn Jesus wiederkommt. Und Gott weiß, wie diese Folge ausgehen wird. Bei ihm sind wir richtig gut aufgehoben. Und ich glaube, weil wir wissen, dass die erste Staffel der Serie, das Alte Testament, genau so ausging, wie es angekündigt war und über 1000 Jahre sich erfüllt hat, gibt es eigentlich keinen Zweifel, dass die zweite Staffel nicht auch das Ende nehmen wird, wie es geschrieben steht. Und wenn ich so Bibel lese, entdecke ich immer wieder, dass ich mittendrin bin in dieser Geschichte Gottes. Dass Dinge in mein Leben Gott damit hineinspricht, die andere schon früher gesagt haben. Aber ich merke auch, wie leicht man diese Geschichte anders wahrnehmen kann. Reality Show, damit komme ich zum dritten. Reality Show ist ja so etwas, wo etwas nachgespielt wird oder live gefilmt wird, was sich tatsächlich ereignet oder ereignet hat. Und so ist die Bibel tatsächlich auch ein Ereignis, ein wirkliches Ereignis. Die Bibel ist eine Realität. Aber das würde ich jetzt auch wegstreichen, sie ist keine Show. Auch wenn diese Realität manchmal sehr absurde Züge hat. Aber die Bibel zeigt uns die Wahrheit auf. Die Bibel spiegelt etwas wider von dieser Wirklichkeit. Sie zeigt mir, wie wir Menschen ticken. Und sie zeigt mir, wie Gott damit umgeht. Sie zeigt mir, wie Gott alle Zeiten, alle Umstände und auch alle Menschen nutzt, um seine Einladung immer wieder auszusprechen, komm zu mir zurück. Und das ist der rote Faden durch die gesamte Geschichte Gottes. Von dem Moment, als Gott den Menschen geschaffen hat, weil er ihn liebt, sagt, ich will mit dir leben, über die ganzen Episoden, wo die Menschen, ach, einen Scheiß drauf geben, Entschuldigung, wo die Menschen einfach sagen, es interessiert mich nicht. Bis ins letzte Mal, wo Gott sagt, ich liebe dich, komm zurück zu mir. Und so heißt es auch im Neuen Testament, unverändert, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gottes Absicht ändert sich durch keine Staffel, durch keine Episode, die ganze Geschichte nicht. Und eine ganz entscheidende Episode ist eben Weihnachten, aber sie ist eine Episode, ein Puzzleteil eines großen Bildes, ein Standbild von einem langen Film. Vor einigen Wochen bin ich auf eine Krimiserie aufmerksam geworden, eingestiegen über die Mediathek und habe dann mich gewundert, war es so schwierig reinzukommen, bis ich später feststellte, okay, es war die dritte von 5 Staffeln oder Folgen, die ich mir angeguckt hatte. Man sollte mit der ersten anfangen, habe ich dann nochmal gemacht. Und plötzlich war alles viel logischer, viel verständlicher und am Schluss hat man das Ganze auch verstanden. Und ich glaube, so kann es uns auch mit Weihnachten ergehen. Weihnachten ist eine richtig schöne Geschichte. Aber was hat das Kind in der Krippe mit mir zu tun? Oder warum kommen die Sternforscher damals dahin, kamen sie dahin? Und vor allem, warum trafen sich keine Theologen in der Krippe? Und, es gibt so viele Fragen dieser Geschichte, die, wenn ich nur die Weihnachtsgeschichte sehe, keine Antworten geben. Und wir möchten in diesem Jahr auch mit dieser Serie 24 Mal Weihnachten neu erleben, tiefer einsteigen, diese Zusammenhänge besser erkennen, Mut machen, die gesamte Geschichte zu sehen und zu einem Aha-Effekt zu kommen. Gottes Geschichte mit uns mit ganz neuen Augen zu sehen. Für die, die das Buch nicht haben oder noch nicht haben, möchte ich einen Abschnitt daraus vorlesen, der es recht schön beschreibt. So heißt es, die Weihnachtsgeschichte wurde über zahlreiche Generationen, Kulturkreise und Kontinente hinweg weitererzählt. Wichtige Dinge wurden über die Jahrhunderte weggelassen und andere einfach hinzugefügt. Jede Generation feierte ihr eigenes Weihnachtsfest, welches sich von dem Fest der Generation zuvor unterschied. Herausgekommen ist heute ein wirklich unvergleichliches, wunderbares Fest mit viel Kitsch, Lebkuchen und dem ultimativen Weihnachtshit All I Want for Christmas is You. Doch ein Teil der Schönheit und der Relevanz für uns hier und heute ist über die vielen Stationen hinweg verloren gegangen. Wenn wir Weihnachten nur feiern, wie die Generation vor uns getan hat, können wir die ursprüngliche Schönheit häufig nur noch erraten oder bestenfalls erahnen, genau wie bei der stillen Post. Was stand denn nun am Anfang? Wir wissen es nicht genau, wir könnten es nur herausfinden, wenn wir einige Stationen zurückgehen und versuchen würden, möglichst nahe an den Anfang zu kommen. Genau das möchten wir in diesem Buch mit Ihnen zusammen tun, möglichst nahe an den Anfang herankommen, um zu verstehen, warum wir Weihnachten feiern, wie wir es nun einmal feiern. Denn an Weihnachten gibt es, wie bei der stillen Post, Worte und Geschichten, von denen wir überzeugt sind, dass Sie diese noch nicht kennen. Daher wollen wir versuchen, persönlich und ganz nah an die Weihnachtsgeschichte heranzukommen und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat, wie es in Lukas 2 heißt. In diesem Sinne möchte ich euch einladen zu einer ganz besonderen Advents- und Weihnachtszeit. Und das Besondere bezieht sich jetzt ausnahmsweise mal nicht auf Corona, sondern auf das, was die Weihnachten wirklich ist. Teil dieser ganzen Geschichte Gottes mit uns. Wenn du schon viel weißt, es gibt richtig gute Filme, die man sich ja auch immer wieder mal ansehen kann. Ich bin jetzt nicht so ein Freund, der gerne Sachen mehrmals guckt, aber manchen Filmen habe ich schon mehrmals geguckt und ich habe dann entdeckt plötzlich, hey, diesen Witz habe ich vorher gar nicht verstanden. Oder diesen Zusammenhang, da war mir vorher beim ersten Mal gar nicht aufgefallen oder beim zweiten. Und plötzlich wird die Geschichte noch mal interessanter. Und so habe ich die Bibel auch kennengelernt. Als etwas, je mehr ich davon verstehe, umso interessanter wird es, umso mehr Zusammenhänge werden klar, umso schöner und spannender wird es. Und wenn gute Filme sich schon lohnen, öfters angesehen zu werden, wie viel mehr gilt das nicht dann für das Wort Gottes, für die Bibel, für deine Geschichte mit Gott? Es lohnt sich, das öfter zu lesen, denn hier geht es nicht einfach um Unterhaltung, hier geht es um dich und dein Leben. Und hier geht es nicht um das Abtauchen in irgendeine Scheinwelt, so eine virtuelle Welt, das ist hier heute ganz leicht möglich. Also wer Computerspiele macht, ich mache jetzt keine solchen mehr, aber ich kriege es bei unseren Kindern mit, ich habe es ja früher auch gemacht, man ist plötzlich in einer völlig anderen Welt, man vergisst Zeit, man ist völlig abgetaucht. Eine Scheinwelt. Aber Gottes Geschichte mit uns ist keine Scheinwelt. Ist kein Abtauchen, sondern es ist Hineingehen, eine Begegnung mit dem, der mich gemacht hat, der meinen Anfang, mein Ende kennt, der das Anfang der Welt, das Ende der Welt kennt und der mir in dieser Geschichte begegnet und mich segnen möchte. Und es geht auch nicht um Ablenkung vom Alltag, sondern es geht darum, wie der Alltag, mein Alltag, Teil dieser Geschichte Gottes werden kann. Und die Bibel ist das Buch, in dem wir nicht nur von einem Happy End träumen, sondern wo wir unser persönliches Happy End finden können. Am 2., 4. Advent und 25. Dezember werde ich in den Predigten die Themen dieses Buches aufgreifen. Und du kannst das Buch, wenn du es hast, auch wie einen Adventskalender lesen. 24 Einheiten, jeden Tag eine Geschichte. Und wer sagt, ich würde gerne auch noch in einer Kleingruppe mich treffen, das ist ein bisschen schwierig, es gibt 2, 3 Hauskreise, die mitmachen. Ich habe mir überlegt, wenn Interesse da ist, dann sprecht mich an, dann können wir eine Online-Gruppe machen. Da kann man sich jederzeit treffen, einmal die Woche sich darüber auszutauschen, diese Reise miteinander zu gehen. Wie auch immer, du darfst gespannt sein, denn Gott hat versprochen, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Und wer sucht, der findet. Und wer im Wort Gottes gräbt, heißt es, findet große Schätze. Und das könnte vielleicht gerade der Hauptgewinn für dich und uns in diesem Corona-Winter werden, wenn wir dahin kommen, wie es heißt, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Weihnachten ist die Szene, wo Christus kommt. Er ist der Start dieser ultimativen Einladungsaktion Gottes, wieder Teil seiner Geschichte zu werden, dein Happy End bei ihm zu finden. Amen.